HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, den Jake und Elwood der deutschen HR-Szene.
Hallo und herzlich willkommen
zu einer neuen und zumindest in meinem Fall letzten Folge der HR Data Dudes.
Moin, hallo!
Tim. Ah, wie immer, wie schön. Lang, lang ist es her, Tim.
Und es ist auch das erste Mal tatsächlich nach 25 Folgen, dass wir tatsächlich live in einem Raum sitzen.
Stimmt.
Denn was unsere Zuhörerinnen gerade vielleicht nicht mitbekommen, wir sind auf der Schicht im Schacht. Live in einem kleinen Raum mit ein bisschen Publikum. Will das Publikum mal ein bisschen laut sein? Mach mal ein bisschen laut. Also für die, die jetzt denken, es sind hunderte Leute, es hört sich möglicherweise so an.
Aber wir haben natürlich nur einen kleinen Kreis hier reingebeten. Die anderen, wir haben ja auch eine Außenübertragung. Die Massen stehen vor der Tür.
Und es sind nicht nur wir beide, ja. Für die Menschen, die uns nur hören und nicht sehen. Wir haben noch jemanden dabei. Und zwar den...
Markus, hallo.
Markus Fischer haben wir dabei. Aber mehr zu Markus und vor allem seiner Arbeit mit Daten später. Bevor wir zum Fact der Folge kommen, Tim, muss ich nochmal erklären, warum das meine letzte Folge ist, fürchte ich.
Genau, wir haben es ja in der letzten Folge auch davor, in Folge Nummer 24, schon ein wenig angeteasert, dass Veränderungen anstanden bei dir. Und jetzt lass mal die Katze aus dem Sack, lieber Christoph.
Ja, so sieht's aus. Letztes Mal haben wir ja gesagt, wir wissen nicht, ob und wie es weitergeht. Ich werde den Podcast nicht fortsetzen, weil, wie ihr wisst, ist dies ein Podcast von Trendence. Und Indeed, Trendence, mein ehemaliger Arbeitgeber. Und
Indeed?
Genau, Indeed, Tims Arbeitgeber. Und es ist schlichtweg so, dass es Geschäftsbeziehungen zwischen meinem aktuellen Arbeitgeber und Indeed auch in meinem Verantwortungsbereich gibt. Und damit da niemand auf die Idee kommt, dass da irgendwelche Verbindungen sind, werde ich zumindest jetzt auf Zeit erstmal aus diesem Podcast leider ausscheiden müssen und es vertrauensvoll in die Hände von Tim legen, wie es weitergeht.
Genau, und wie es konkret weitergehen wird, werden wir dann in einer der nächsten Folgen genau offenbaren, aber es bleibt spannend und trotzdem ein sehr, sehr weinendes Auge, aber auch ein lachendes Auge, weil wir heute zusammen sind mit einem coolen Gast und einige spannende Themen haben.
Kommen wir zum ersten spannenden Thema, den Fact der Folge, mein Freund.
Genau.
HR Data Dudes. Facts.
Da wir heute ja jemanden dabei haben, der auch international unglaublich bewandert ist, habe ich heute mal eine internationale Studie, die in Deutschland gar nicht so viel Aufsehen erregt hat, die ich aber sehr spannend finde. Und warum, erkläre ich gleich. Es ist die 2024 Global Human Capital Trends von Deloitte. Die habe ich vor einer Woche ungefähr gesehen, geteilt von David Green, den wir auch schon mal empfohlen haben, weil er immer sehr, sehr viele spannende Daten und Studien teilt. Und bei der Studie sind neben den reinen Inhalten ein, zwei Besonderheiten dabei. Die Inhalte sind klassisch, es geht um allgemeine HR-Themen von Performance Management über Leadership, über ESG und so weiter und so fort. Das eigentlich Spannende ist, dass nach vielen dieser Themen immer eine Zusammenfassung ist und drin steht, was sind eigentlich Metriken, mit denen man diese Dinge messen kann. Und da nicht nur eine oder zwei, sondern teilweise 20, 30 Vorschläge. Und da auch einige dabei, die ich noch gar nicht kenne, auch wie man vielleicht AI nutzen kann, um Sentiment-Analysen oder ähnliches zu machen. Deswegen, ich packe das Ganze in die Shownotes wie immer rein. Fand das einen Ansatz, der eigentlich sehr selten ist, mal wirklich was neben den reinen Inhalten mitzugeben. Trotzdem sage ich auch kurz ein, zwei kleine Inhalte, die ich besonders spannend fand. Und zwar finde ich ja immer interessant, wenn es irgendwo Diskrepanzen gibt. Und diese Studie zeigt ganz gut auf, dass es ein paar schöne Diskrepanzen zwischen dem gibt, was vielleicht Wahrnehmung ist im HR-Bereich und was Umsetzung wiederum ist. Ich fange mal an einem beispielhaften Thema ESG an, kennt ihr, glaube ich, alle. Und da wird gesagt, wie viele Menschen oder wie viele Befragte, es sind ungefähr 12.000 befragte HRler im globalen Kontext. 76% sagen, ja, ich verstehe, das Thema ist wichtig. Nur 46% machen etwas. Nur 10% sagen, sie tun richtig gute Sachen. Und das ist ein typisches Problem bei uns im HR-Bereich. Die Awareness für viele Themen ist mittlerweile überall da. Aber was zu machen, geschweige denn was richtig Gutes zu machen, ist selten. Und da steht es schwarz und weiß drin. Und das hat mich bei dieser Studie sehr, sehr angesprochen.
Und unterstützt ja auch unser altes Motto, einfach mal machen.
Genau. Ja,
einfach anfangen. Zum Beispiel im Thema Daten.
Exakt. Da fragen wir auch gerne immer unseren Gast, was er denn von den Zahlen oder der Studie kennt. Also erstmal vielleicht die wichtige Frage, kanntest du diese Studie im Vorfeld schon? Weil wir haben sie ganz bewusst nicht mit dir geteilt.
Das ist nett von euch, dass ihr Dinge nicht mit mir teilt. Nein, ich kannte diese Studie nicht. Die ist mir neu und die werde ich mir jetzt mit Sicherheit mal zu Gemüte führen.
Und diese klassische Diskrepanz zwischen Wissen, etwas ist wichtig, aber am Ende des Tages doch nichts machen?
Ja gut, wenn du von der Corporate-Seite kommst, habe ich dann teilweise ein etwas anderes Bild. Es ist weniger der Wille, der da ein Problem ist, sondern eher teilweise die Möglichkeiten. Und das klingt jetzt zwar nach einer günstigen Ausrede, ist es aber nicht. Nur weil du weißt, dass es wichtig ist, heißt das immer noch nicht, dass du es auch tun kannst. Aber ich bin auch beim Christoph, man kann natürlich mit pragmatischen Dingen auch schon mal Sachen anleiern.
Und das Schöne an der Studie ist, sie ist dann nicht wertend. Also sie sagt nicht böse, 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 sondern sie zeigt erstmal nur, dass da ein Gap existiert, dass da also ein Problem ist. Und das finde ich da schon ganz charmant.
Und ich glaube, wir alle haben ja schon mit kleinen U-Booten in unseren Konzernen vielleicht auch die eine oder andere Regel mal ignoriert oder in Graubereichen unterwegs gewesen sind oder sind damit unterwegs gewesen, um einen Case zu machen, dass es dann tatsächlich sich lohnt, irgendwie größer rein zu investieren.
Christoph, du weißt, wir sind gerade live, ne? Also überleg dir jetzt gut, wie weit du noch reingehst.
Man hört das. Ja, ja. Ich habe das bei anderen Kollegen gehört.
In anderen Firmen, in anderen Umständen. Okay.
Gut, kommen wir zu Markus.
Hallo Markus.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Stell dich doch gerne erstmal vor, wer du bist, was du machst und was du auch mit Daten zu tun haben könntest.
Gut, ja, dann mache ich das kurz. Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin ja mittlerweile dann doch schon ein paar Tage im Talent Acquisition Umfeld tätig. Ich habe das in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen Größenordnungen gemacht. In Deutschland, in der Schweiz, das sind Unternehmen wie Audi, wie Straumann, die Basler Versicherung. Habe aber auch schon als Personalberater gearbeitet. Zuletzt für die Zürcher Kantonalbank. Und ich betreibe nebenher zusammen mit dem Martin Maas von ZF Friedrichshafen noch eine kleine Employer Branding Beratung, Time for Hires, mit der wir unterwegs sind. Ich bin wie du, Christoph, Nordhesse. Habe zu Hause zwei Gen-Z-Kandidaten, die mir schön immer brav Feedback zu meinen fantastischen Ideen geben. Ungefragt natürlich. Von daher bin ich da leidgeprüft. Nein, also ich liebe meine Kinder über alles. Aber es ist für mich immer wieder erhellend, was man da alles lernt. Auch das sind Daten, die man bekommt in einer etwas anderen Form. Aktuell bin ich, wie sagt man so schön, in Transition. Ich habe die Zürcher Kantonalbank verlassen und werde jetzt im nächsten halben Jahr ein bisschen Zeit für mich erstmal haben, ein bisschen reisen, ein bisschen unterwegs sein. Und was dann kommt, werden wir sehen.
Man merkt, dass Christoph ein bisschen eingerostet ist, muss ich fairerweise sagen.
Ja, stimmt. Nee, durcheinandergebracht habe ich auch schon früher.
Das stimmt, das stimmt. Wir fangen nämlich normalerweise, bevor wir den Gast ganz formell vorstellen, immer mit einem kleinen Spiel an, unserem wunderbaren Entweder-Oder-Spiel. Also, wir werden dir gleich Fragen stellen, zu denen du dich immer zwischen zwei Items entscheiden musst. Also, ne, bist du eher Team Currywurst oder Team Palatschinken oder was auch immer? Und du musst dann immer sagen, eins. Nee, das war ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel. Und du musst dann eins von beiden sagen und gerne noch eine kurze Begründung, warum. Und ich fange mit der ersten Frage einfach mal an. Morgenmensch oder Abendmensch?
Tendenziell eigentlich eher Abendmensch. Mittlerweile wahrscheinlich altersbedingt Morgenmensch.
Remote oder im Office?
Hybrid. Beides.
PowerPoint oder Excel?
PowerPoint.
Statistik selber rechnen oder Experten fragen?
Ich sollte Experten fragen, rechne zu viel selbst.
I feel you, I feel you. Mit Hypothesen oder explorativ in die Daten?
Immer mit Hypothesen, aber ohne das Explorative geht es halt auch nicht.
Mehr Zeit für Datenvisualisierung oder Analyse?
Analyse liegt aber nicht an Vorlieben, sondern eher an Fähigkeiten wahrscheinlich.
So, und jetzt die hochphilosophische Frage. Lieber 1 oder 0?
Immer die 1.
Immer die 1.
Kommt drauf an, wo die Nullen stehen. Wenn die nach 1 stehen, auch gerne mal dann die 0.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Markus, Wir kennen uns schon ganz lang und ich kann sagen, dass als ich angefangen habe im Talent Acquisition, der Personalgewinnung, da warst du schon lange da. Da warst du damals noch bei Audi und hast seitdem schon viel gemacht, warst bei der Baloise, hast einen Ausflug zu Textkernel gemacht und jetzt halt Zürcher Kantonalbank zum Schluss. Bevor du in ein Unternehmen reingehst, was interessiert dich da eigentlich an Zahlen von denen?
Na ja gut, das hängt halt immer an den Bereichen, über die wir gerade reden. Mhm. Ich bin generell immer in diesem Umfeld Recruiting, Employer Branding, Young Talents und Recruiting-Technologie unterwegs. Je nachdem, was die Hauptmission dort ist, gucke ich mir halt im Recruiting zum Beispiel sehr gerne an, die Verhältnisse Recruiter zu besetzende Stellen. Das ist für mich ein relativ wichtiges Thema, beziehungsweise auch auf welchen Kanälen ist ein Unternehmen in der Rekrutierung erfolgreich. Was weniger passiert, das ist aber nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern meistens ist es nicht vorhanden, sind qualitative KPIs, die würde ich mir liebend gerne anschauen. Die Infrastruktur gibt es meistens aber nicht her.
Hast du ein Beispiel?
Die Entwicklung der Leute nach der Einstellung. Nach 2 Jahren, wo sind sie? Nach 5 Jahren, wo sind sie? Weil das ist ja der eigentlich spannende Fakt. Die Frühfluktuation ist zwar auch wichtig, aber nach einem halben Jahr, das kann man auch leicht messen, nach 2, nach 5 Jahren hört es dann meistens schon auf. Wichtig ist es für mich insofern, weil es halt viel über die Leistungsfähigkeit einer Recruiting-Organisation aussagt und über die Belastung. Das heißt nicht, dass es schlechte Recruiter sind, wenn sie komplett überlastet sind, sondern vielleicht stimmen dann einfach die Metriken dahinter nicht. Falscher Grundannahmen. Wenn ich über das Employer Branding rede, gucke ich mir natürlich gerne die Menge an Initiativbewerbungen an, wenn das gemonitort wird. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich gucke mir aber auch an, wie oft wird so ein Unternehmen weiterempfohlen, wie ist das auf den Arbeitgeberplattformen, was passiert dort. Und natürlich das Operative, wie sehen Posting-Frequenzen auf verschiedenen Kanälen aus. Da, es kam eben beim Vortrag von Matthias ja, das Thema Google Analytics, das hilft einem bei sowas schon immer stark. Bei den Young Talents, also sprich, wenn wir von Ausbildung reden, sind es für mich eigentlich 2 Größen. Einmal die Anzahl an Bewerbungen pro Stelle, immer in Kombination zu den Berufen, aber dann hinterher auch, wie viele Leute davon kann ich eigentlich halten. Wie viel bleiben überhaupt im Unternehmen oder ja. Bin ich quasi, wer ist das, Borussia Dortmund? Nee, mittlerweile nicht mehr ein Ausbildungsverein, nein. das muss natürlich auch nicht sein. Ja, und wenn es um Technologie geht, Recruiting-Technologie, die Systemzeit, die ein Recruiter mit dem System einfach verbringt.
Vielleicht ein Zwischeneinwurf. Du hast vorhin über qualitative Themen gesprochen. Wir haben ja eine eigene Folge. Wer also noch ein bisschen mehr über die Quality of Hire als Metrik erfahren möchte, den kann ich die Folge 13 ans Herz legen. Da haben wir einen richtigen Deep Dive dazu gemacht und ich bin komplett bei dir oder wir wahrscheinlich. Es ist eine super wichtige, aber da sind die wenigsten Unternehmen. Also wenn du jetzt sagst, das findest du schade, dass das noch nicht so ist, da fühlen die meisten auch hier im Raum das wahrscheinlich mit dir, dass es noch nicht überall der Fall ist.
Ich finde es aber auch, und da bin ich auch hängen geblieben, eine insofern schwierige Kennzahl, als dass man immer berücksichtigen muss, dass daraus keine linearen Rückschlüsse auf Recruiter-Qualität oder Performance-Klasse werden kann, sondern einfach viele Parameter beim Verbleiben von Personen, Performance von Personen im Unternehmen mit einer Rolle spielen, auf die natürlich das Recruiting überhaupt gar keinen Einfluss hat. Ne? Also wichtige Kennzahl, jedoch vorsichtig bei der Interpretation.
Eben, das ist so ein Punkt, wo es sicherlich nicht die Unterscheidung zwischen 0 und 1 gibt. Da hast du dazwischen noch ganz viele Sachen. Und da, das gehört zur Wahrheit, das kannst du als Recruiter vorne schlecht steuern.
Genauso wie zum Recruiting eigentlich ja auch immer das Thema Fluktuation gehört. Gell?
Auch das. Nun. So, jetzt hast du ja natürlich einen unglaublich großen Erfahrungsschatz über die Jahre angeeignet. Und wenn ich mir so die Unternehmen auch anschaue, in denen du warst, sehr unterschiedliche Unternehmen auch von dem, wie sie zumindest so von außen wirken. Ich mutmaße einfach mal, berichtige mich da, wenn ich falsch bin, dass auch der Reifegrad dieser Unternehmen auch im Umgang mit Daten beispielsweise sehr unterschiedlich war. Und wenn du dem zustimmst, wie schaffst du es eigentlich oder wie gehst du vor, wenn du halt Leute auf so ein Minimallevel bringen möchtest?
Prinzipiell vertrete ich die These, dass wir im HR immer so ein gespaltenes Verhältnis zu Daten haben. Wir tun uns damit schwer, wir messen ungerne. Dabei finde ich persönlich das eigentlich höchst sexy. Da kannst du so viel rausholen. Das ist eben auch genau das, was ich im ersten Schritt immer mache. Erstmal gucken, was ist da. Dann sind wir wieder bei den Quick-Hacks, vielleicht festzustellen, was kann ich denn machen, damit es schnell Daten hat. Schlagwort zum Beispiel eine Bewerberbefragung, einfach mal um zu hören, hey, wie nehmt ihr uns wahr? Sowas funktioniert relativ easy. Also es geht mir immer darum, am Anfang eine relativ gute Ist-Basis zu haben. Das ist für mich dann quasi im Sinne einer Nullmessung auch die Messlatte, wo ich sage, okay, nach einem halben, nach einem Jahr, wo stehen wir, wo sind wir besser geworden? Das ist für mich an der Stelle ein relativ essentieller Startschuss für das ganze Thema.
Das meinst du jetzt aber auf die Datenbasis bezogen, nicht auf die Reife zum Beispiel von Personen im Umgang mit Daten, weil es ist jetzt nicht jeder, sagen wir mal, Statistiker oder Data Scientist, sondern...
Ich auch nicht.
Ja.
Ich kann da aber relativ nervig werden. Also das fordere ich
kann
schon.
Kann er wirklich, ja.
Ich mache das aber nicht nur, weil mir langweilig ist, sondern eben ich versuche natürlich den Nutzen auch aufzuzeigen. Und das Schöne ist, im Normalfall, wenn du sowas startest, am Ende wird es irgendeine Form von Erfolg bringen. Und dann musst du halt auch die Größe haben, die Leute den Erfolg genießen zu lassen. Das ist für mich eigentlich ganz essentiell. Und von daher versuche ich, diese Schönheit der Daten in meinen Teams zu transportieren. Das hat bisher auch immer gut funktioniert.
Und das finde ich total spannend, ne? Weil in beide Richtungen, wie holst du dein Team ab, wenn die vorher noch nicht so gewohnt waren oder denen der Zugang zu Daten gefehlt hat? Wie holst du das Management ab? Was, hast du eine Empfehlung, wie man das am besten im Unternehmen machen sollte?
Also hart gesagt, ein Management ist ein Selbstläufer. Die Herren und Damen stehen ja auf alles, was in irgendeiner Form, in Diagrammen, Organigrammen und ähnlichen Darstellungsformen kommt, wenn du dann mit Zahlen kommst. Das habe ich noch nie erlebt, dass irgendein Führungsgremium gesagt hat, ah nee, du hast das mal mit den Daten, das interessiert uns nicht. In den Teams, ja, es ist eben das Zeigen, dass es nicht wehtut und dass es eigentlich auch nicht mega kompliziert ist. Nochmal, du musst aus meiner Sicht kein Statistiker sein, um halbwegs passable Auswertungen hinzukriegen, wenigstens erst mal am Anfang. Und dann funktioniert das auch. Die meisten heute haben ja natürlich auch im Rahmen ihrer Ausbildung, sei es ein Studium oder auch in der Berufsschule, schon ein bisschen was in Sachen Analyse mitgekriegt. Das ist also nie ein großes Thema. Und am Anfang, ja, gebe ich zu, bin ich auch sehr oft selbst noch hands-on mit dabei. Das heißt, das mache ich dann auch gemeinsam mit denen und dann lassen wir es auch laufen und das funktioniert aber.
Hast du irgendeine Basisschulung oder irgendwas, was du mit den Leuten selber machst oder wo du mit irgendwelchen, oder worauf ich hinaus will, ist...
Excel-Formeln?
Bitte?
Excel-Formel-Schulung? Nein.
Ja, aber auch Grundlagen, so ein bisschen mit Daten überhaupt arbeiten zu können. Also ich selber mache ja, arbeite mit dem Queb auch zusammen, machen dann Ausbildung. Wir merken dann wirklich ganz grundlegende Dinge, die teilweise nicht vorhanden sind. Ne? Unterschied, Korrelation, Kausalität, ne? Gerade auch im Vortrag von Ralf so ein bisschen mitbekommen. Ja. Wie lese ich und interpretiere ich überhaupt eine Statistik? Wie gehe ich mit Zahlen um? Wie falle ich nicht auf alles rein, was mir an Daten gegeben wird? Und so weiter und so fort. Das sind da viele Grundkompetenzen, die ich weniger stark ausgeprägt sehe. Siehst du es anders und was machst du dagegen?
Bin ich bei dir, muss ich offen gestanden sagen, habe ich aber noch nie jetzt über eine eigene Schulung oder sowas nachgedacht. Das ist was, das passiert on the fly. Also sprich, wenn dann die ersten Daten da liegen. Und ich glaube, das ist aber auch ein ganz guter Weg, sowas zu lernen, wenn du dann Fehlinterpretationen einfach mal aufzeigst und sagst, pass mal auf, nee, kannst du so nicht anschauen, weil das funktioniert so nicht. Dann wird es auch nicht zu theoretisch, dann sehen sie es an der eigenen Arbeit. Das hilft dann schon, aber vielleicht beim nächsten Mal durchaus. Warum keine Schulung? Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Okay. Ansonsten den Podcast natürlich anhören.
Ja, das sowieso.
Und es soll ja jemanden geben, der ein Buch geschrieben hat zu dem Thema, habe ich gehört.
Er ist der Veranstalter hier.
Ja, das ist dieser Herr Rücken.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Cool. Christoph, du hast doch bestimmt noch eine total wichtige Frage, die du unbedingt dem Markus stellen wolltest.
Vielleicht noch eine fiese Frage, die nicht bei den Vorabfragen dabei waren. Wenn du dich auf 3 Kennzahlen beschränken solltest im Recruiting, welche hättest du gerne?
Die Kanalanalyse, schlicht und ergreifend, einfach, wo kriege ich den Kram her?
Ja. Mhm.
Dann sicher, um prozessual zu bleiben, die Time to Hire, die ist wichtig für mich. Und brauche ich noch eine dritte? Lass mich überlegen. Ja, der Cost per Hire, klar. Weil in meinen Rollen hast du immer einen Budgetdruck und dann musst du schauen, was funktioniert.
Mhm. Und zu jedem dieser Themen gibt es schon einen eigenen Deep Dive bei uns. Das ist wunderbar. Schaut rein. Ich werde es nicht jede Nummer sagen, aber genau das sind auch die Themen, mit denen wir uns ja auch als erstes hier beschäftigt haben, weil die, glaube ich, total essentiell sind.
Liegen auf der Hand, würde ich sagen, oder?
Du hast sehr viel internationale Erfahrung und jetzt denkt man immer, Daten wären komplett neutral und Daten funktionieren doch, weil Zahlen ja die internationale Sprache sind. Ist natürlich Quatsch, ne? Wir wissen, dass es viele Einflussfaktoren kulturell gibt, die dazu führen, dass man entweder mit anderen Daten standardmäßig arbeitet, anderes Antwortverhalten gibt bei Befragungen in verschiedenen Ländern und so weiter und so fort. Wie ist also deine Erfahrung eigentlich so?
Ja, es ist in der Tat, du hast recht, das ist aber nicht nur in Bezug auf Internationalität, das bezieht sich definitiv auf unterschiedliche Zielgruppen, jung, alt, Ingenieure, Betriebswirtschaftler, du kannst es nehmen, wie du es willst. Du hast auf der einen Seite natürlich kulturelle Differenzen, wenn wir bei der Ethnie bleiben, unterschiedliches Antwortverhalten, aber beispielsweise, ich halte ja heute noch auch einen kurzen Vortrag zum Thema Recruiting 50+, es war allein da schon schwierig, zwischen Deutschland und der Schweiz eine gemeinsame Datenbasis zu finden. Das sind banale Sachen, aber die Schweizer messen 50+. In Deutschland hast du fast jede Statistik 55+. Mhm. Also das sind 5 Jahre Unterschied. Und wenn ich in diese Kohorte 45 bis 55 reinschaue, um vergleichbare Daten zu kriegen, dann stellt mich das für Riesenprobleme, weil du hast einfach dann eine unterschiedliche Datenbasis. Und das wird dann noch schwieriger, wenn du über Asien redest, wenn du über Südamerika redest. Nordamerika geht noch, die sind noch nah dran. Aber da wird es dann ganz wild. Und Antwortverhalten sowieso, wir wissen das alle, der Chinese, um das Klischee zu halten, der gerne das Gesicht verliert, wird sich sehr zurückhalten mit negativen Dingen. Das ist dem Franzosen vollkommen Schnuppe. Dann macht er relativ easy. Also das heißt, du kannst dann auch nicht unbedingt zum Beispiel so eine Zufriedenheitsbefragung in der Auswertung der beiden Länder nebeneinander legen. Das ist nicht dasselbe.
Vergleichsgruppen, ein extrem wichtiger Faktor beim Betrachten von Studien, zu gucken, auf was bezieht sich diese Studie, was ist die Referenz, weil ich habe schon so manche schreiende Überschrift gelesen, was alles auf dem Arbeitsmarkt los ist, um dann festzustellen, die Studie bezieht sich auf was, was auf zumindest meinen Verantwortungsbereich überhaupt gar nicht übertragbar ist.
Absolut.
Wir haben in der Folge 4 auch das Thema Candidate Experience gehabt, wo wir auch den Net Promoter Score und solche Sachen vorgestellt haben. Und ich meine, wir haben da auch was verlinkt, weil es gibt tatsächlich ganz gute Studien, die auch zeigen, wie unterschiedlich das Antwortverhalten von Land zu Land ist. Wenn man einen standardisierten Fragebogen hat und man lässt ihn in Nordamerika, in Deutschland, in Indien und Japan geben, dann werden einfach andere Antwortmuster rausgeben bei der gleichen Intention. Und das ist relativ gut wissenschaftlich nachgewiesen. Und trotzdem kaum ein Unternehmen denkt so weit und hat das auf dem Schirm.
Und aus meiner internationalen Arbeit erinnere ich noch, dass ich es überhaupt nicht sinnvoll fand, Kennzahlen zwischen Ländern und Märkten zu vergleichen, weil einfach die Märkte zu unterschiedlich agieren. Aber so ein Binnenvergleich, das ist ja auch das, was ich schon mehrfach im Podcast gesagt habe, der Binnenvergleich ist es das. Also an demselben Messpunkt musst du dich stetig verbessern, aber einen Vergleich wirklich nur zwischen Äpfeln und nicht Äpfeln und Birnen, sprich also zwischen asiatischem Markt und europäischem Markt, gibt es vielleicht so große Unterschiede, dass man das jetzt nicht miteinander vergleicht, sondern Binnenvergleich ist die Lösung.
Es ist im Prinzip so, wie du sagst, es wird halt viel schreierisch gearbeitet. Du siehst die Headlines dann und das ist was, davor kann ich sowieso nur warnen. Wenn ich überlege, welche Säue da alle durchs Dorf getrieben werden, da muss ich sagen, Leute, entspannt mal. Schaut euch das mal an, was denn wirklich dahinter ist. Und ihr werdet feststellen, bei ganz vielen Dingen, so schlimm ist es dann eigentlich gar nicht.
Würde mal sagen, mit Blick auf die Uhr, kommen wir mal zu den Takeaways.
Die Takeaways.
Ich würde so für mich sagen, mein erstes Takeaway aus dem Gespräch mit Markus ist, bleibt entspannt. Und lasst euch nicht, das ist so ein ganz wichtiges Learning, was wir auch immer wieder mitgeben, lasst euch nicht von Daten treiben, Daten sollen euch unterstützen. Und wenn es mal Dinge gibt, die vielleicht durch die Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder ähnliche Sachen, lasst euch da nicht ein X vor ein O vormachen.
Vielleicht aufbauend darauf, mein Takeaway Nummer 2 wäre, baut auf dem auf, was ihr bislang schon gemacht habt. Wenn ihr in anderen Jobs oder im anderen Kontext schon mit Daten gearbeitet habt, knüpft daran an und nutzt das, um eure Teams mitzunehmen und ihnen zu zeigen, was man mit Daten machen kann.
Und letztes Takeaway von meiner Seite wäre, grämt euch nicht, wenn ihr gewisse Kennzahlen noch nicht habt, weil ihr steht damit nicht alleine da. Wir haben das Quality of Hire Thema vorhin angesprochen und natürlich kann man sich ärgern, wenn man diese Kennzahlen noch nicht hat. Aber man steht erstmal nie alleine da und man kann ja dann arbeiten, sie auch dann irgendwann zu haben. Das wäre das dritte wunderbare Takeaway, lieber Christoph.
Markus, und jetzt kommt dir die Ehre zuteil, als Gast Data Dude unseren HörerInnen die Empfehlung der Folge mitzuteilen.
Die Dude-Empfehlung.
Einer meiner großen Helden ist der Martin, mit dem ich da Time for Hires zusammen mache. Der Typ ist kreativ bis zum geht nicht mehr. Er teilt längst nicht so viel, wie ich gerne hätte, weil der ist an der Stelle fantastisch. Das wäre Martin Maas, wäre so einer, wo ich sage, lohnt sich. Der hat auch, glaube ich, mittlerweile so ziemlich jeden Preis einmal abgeräumt, den es bei uns zu gewinnen gibt. Ansonsten sind mir Sachen wichtiger, die in die Tiefe gehen. Also ich mag dieses Clickbaiting nicht, wenn du da Blogbeiträge hast, die über zwei Absätze gehen.
Warum hast du dabei mich so sehr angeguckt?
Das war Zufall.
Habt ihr alle gesehen?
Das war wegen unserer letzten Folge 12 Dude-Hacks, die du unbedingt für die Arbeit mit Daten brauchst.
Nein, also ansonsten bedauere ich jetzt sehr, dass du aus dem Podcast aussteigst, aber man sieht dich sicher wieder irgendwo.
Dann nehmen wir den Martin mit als Empfehlung der Folge. Wenn ihr ihn sprechen hören könnt, wenn ihr ihn treffen könnt, tut das, folgt ihm, vernetzt euch.
Genau.
Lieber Markus, tausend Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich bei deinem letzten Auftritt dabei sein durfte. Und danke, dass ihr an mich gedacht habt.
Sehr gerne, sehr gerne. In diesem Sinne, kann man hier Glück auf als Ende sagen? Ja, ne? Wir sind mitten in Duisburg.
Ja.
Und in diesem Sinne, Glück auf!
Glück auf!
HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, den Jake und Elwood der deutschen HR-Szene.